um die Liebe geht es heute Morgen und über die Liebe hat auch die Bibel vieles zu sagen. Es gibt viele Aussagen, die wir dort finden über die Liebe. Das ist eigentlich kein Wunder, weil die Bibel sagt, dass Gott selber die Liebe in Person ist. Es gibt sogar ein ganzes Kapitel, das ausschließlich von der Liebe spricht und das lese ich Ihnen jetzt vor. Wir finden das im 1. Korintherbrief, es ist das Kapitel 13. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden. Dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe.
Himmels Wille, Nadine, warum soll ich mich vom Papi scheiden lassen?
Ja, weisst du, Lisa, ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Und sie hat gesagt, dass sie sich scheiden lassen haben, weil sie nicht miteinander geredet haben. Und ihr redet ja auch nie miteinander.
Natürlich reden wir miteinander. Wir reden sogar sehr viel miteinander. Wir reden ja fast immer.
Ja, ich sehe euch aber nie miteinander reden.
Schau, Kind, die Eltern von Lisa haben Probleme gehabt. Darum haben sie nicht miteinander geredet. Wir haben kein Problem. Wir lassen uns nicht scheiden. Hast du Duftki schon gemacht? Also dann ab ins Zimmer. Stimmt schon. Sie hat recht. Stimmt. Jetzt schalt endlich den scheiß Fernseher ab. Sie hat recht, sie hat recht, sie hat recht.
Wer hat recht?
Ja, denkt Nadine, wir reden nicht mehr miteinander.
Ach, was weiß ich schon, sie ist ja noch ein Kind. Natürlich reden wir miteinander.
Wann haben wir das letzte Mal miteinander ein richtiges Gespräch gehabt?
Ja, gestern mit Nadine über ihre Lehrerin.
Ich meine, ein Gespräch nur zwischen uns zwei. Ein richtiges Gespräch, ein spontanes Gespräch, eine Diskussion. Wann hat es so etwas zum letzten Mal gegeben? Eben, siehst du, weißt das auch nicht mehr. Wir reden nicht mehr miteinander. Früher sind wir stundenlang auf dem Sofa gesessen und haben geredet. Es hat gar nichts gegeben, was wir lieber gemacht haben.
Ja, aber vielleicht ist das normal. Vielleicht kommt man in einer Ehe mal an einen Punkt, da hat man alles ausdiskutiert. Und wir sind halt überall gleicher Meinung, darum müssen wir jetzt nicht mehr miteinander reden.
So ein Blödsinn, wir und die gleiche Meinung haben, das ist ja wohl noch länger her als unser letztes gemeinsames Gespräch. Nein, unser Problem ist, dass wir gar nichts mehr Gemeinsames mehr haben. Überhaupt nichts.
Wir haben fast alles gemeinsam, darum habe ich dich ja geheiratet.
Und was bitte schön soll das sein? Sag mir mal ein Hobby, irgendwelche gemeinsamen Interessen, irgendetwas.
Okay, ich sag dir etwas. Fernsehen schauen. Wir schauen beide gerne Fernsehen.
Super Beispiel. Du schaust Fußball und ich Rosamunde Pilcher. Was für eine Gemeinsamkeit. Hast du noch mehr so Beispiele auf Lager, Mr. Superhirni?
Da.
Was soll denn das werden?
Wir machen Folgendes. Du schreibst dir 5 Sachen auf, die dir am wichtigsten sind im Leben. Und ich schreibe mir 5 Dinge auf. Und dann werden wir ja sehen, ob wir Gemeinsamkeiten haben oder nicht.
Ja, aber wenn wir nichts gemeinsam sind?
Ja, wir werden etwas finden.
Ja, aber was ist, wenn wir keinen einzigen gemeinsamen Punkt finden? Ja,
wir werden etwas finden.
Du darfst aber nicht Nadine aufschreiben und auch nicht meinen Namen und nicht unseren Hund.
Ja, super. Jetzt kann ich die ersten 3 Punkte schon wieder streichen. Willst du, dass wir Gemeinsamkeiten finden oder nicht? Fertig. Und du?
Warte schnell. Alles klar, ich bin soweit. Also, was ist dein erster Punkt?
Also, mein erster Punkt ist Kino.
Kino? Kino? Du schreibst Kino auf eine Liste mit den 5 wichtigsten Sachen von deinem Leben. Geht's noch?
Ja, aber wir lieben doch beide das Kino. Was hast du denn?
Meine Eltern. Und sag jetzt, dass du sie. Sag nicht, dass du sie nicht aufgeschrieben hast.
Deine Eltern? Hast du sonst noch Wünsche? Meinst du, ich schreibe deine Eltern auf?
Ja, ich habe auch deine Eltern aufgeschrieben. Ich kann es nicht.
Was? 2 volle Punkte für unsere Eltern?
Ja, und du keinen einzigen Punkt. Hast du nicht einmal an deine eigenen Eltern gedacht?
Also weiter. Essen.
Typisch. Was sonst hätte es wissen müssen?
Ja, wenn es typisch ist für mich, wieso hast du es denn nicht aufgeschrieben? Was hast du als nächstes?
Unser Haus. Das ist ja wahrscheinlich bei dir auch nicht auf der Liste.
Nein. Ich habe Ferien geschrieben.
Ferien. Dabei weisst du, dass ich am liebsten daheim bleibe und nicht gerne verreise. Als guter Ehemann wüsstest du nämlich, dass ich Flugangst habe.
Du jetzt nicht so zickig. Jetzt haben wir noch genau 2 Möglichkeiten. Sollen wir das wirklich durchziehen?
Ja, ist ja deine glorreiche Idee gewesen. Du bist ja sicher gewesen, dass wir einen gemeinsamen Punkt finden. Was hast denn du als nächstes?
Musik. Aber wenn du jetzt Disco hättest oder tanzen geht auch?
Ich habe Gott.
Du hast was? Bist du wahnsinnig geworden? Seit wann interessierst du dich für Religion?
Ja, schon seit einem ganzen Zeitchen, aber mit dir kann man ja nicht über solche Sachen reden.
Ja, super, jetzt haben wir genau noch eine Chance.
Ich weiss.
Ich bin fertig mit der Aufzugehen. Kann ich mit der Lisa in die Bade gehen?
Aber du gehst doch gar nicht gerne in die Bade.
Ja, gehe ich ja nicht.
Aber wieso willst du mit der Lisa dann schwimmen?
Ja, weil Lisa schwimmt so gern und sie ist meine Freundin. Also darf ich jetzt gehen?
Ja, gang nur.
Danke, bis später.
Tschüss.
Sie hat ja wieder recht.
Wer hat recht?
Ja, denkt Nadine. Es ist gar nicht wichtig, wie viele Gemeinsamkeiten man hat, sondern ob man sich auch auf das einlädt, was am anderen wichtig ist. Weißt du was? Ich will gar nicht mehr wissen, was dein letzter Punkt war. Es ist gar nicht mehr wichtig. Wichtig ist nur, dass ich dich liebe und dich nicht verlieren will.
Ich liebe dich auch. Komm, wir reden.
Über was denn?
Ja, über Gott, über unser Haus. Von mir aus sogar über deine Eltern.
So, die Habelützels waren offensichtlich etwas festgefahren in ihrer Beziehung. Man kennt sich schon seit Jahren. Man meint, nicht mehr miteinander sprechen zu müssen. Man hat es gar nicht nötig. Man weiß eh, was der andere denkt. Nimmt man wenigstens an. Und dass es so weit kommt, hätten die Habelützels, denke ich, bei Beginn ihrer Ehe nicht wirklich sich vorstellen können. Bei den anderen schon. Aber bei sich selbst. Die Faszination und Liebe, die der andere auf mich ausstrahlt und ausstrahlte, versprachen, eine interessante, abwechslungsreiche und einzigartige Ehe zu werden. Anders als alle anderen Ehen. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass man so mal mit der Beziehung so richtig an die Wand fährt. Man war davon überzeugt, eines der wenigen Vorzeigepaare zu werden. Und doch plötzlich stellt man fest, dass man sich in gewisser Weise voneinander entfernt hat, entfremdet. Diese Entwicklung zeigt sich in ganz konkreten statistischen Zahlen. In der Schweiz werden die Hälfte der Paare geschieden. Und die Durchschnittsdauer einer geschiedenen Ehe beträgt ungefähr 14 Jahre. Also die einen halt früher, die anderen später. Interessant ist jedoch, dass die Sehnsucht nach einer stabilen und sicheren Liebesbeziehung trotz dieser dramatischen Zahlen ungebrochen hoch ist. In einer Umfrage unter 17-jährigen Schweizern, diese Umfrage ergab, dass 97% eine enge Freundschaft und Partnerschaft am wichtigsten finden. Und wichtiger als Gesundheit und Beruf. Interessant. 17-Jährige. Und 80% dieser Jugendlichen sagten, dass für sie die Ehe eine lebenslange Beziehung darstelle. 80%. Offensichtlich ist das nicht nur bei den Jugendlichen so. 90-95% der Bevölkerung heiratet und ein großer Teil der Geschiedenen versucht es ein weiteres Mal. Im Radio DRS gab es kürzlich eine Umfrage: Glauben Sie an die ewige Liebe? Und sage und schreibe, ich habe wirklich darüber gestaunt, 84,86% glauben noch an die ewige Liebe. Erstaunlich. Die Sehnsucht nach einer sicheren Liebesbeziehung ist enorm groß. Nur 15%, etwas mehr als 15%, glauben nicht mehr dran. Vermutlich enttäuscht von dem, was sie selber erlebt haben oder um sich sehen. Wo liegt denn eigentlich das Problem? Die meisten Leute möchten in einer festen Beziehung leben, in einer Beziehung mit jemandem, mit dem sie alt werden können. Sie möchten mit dem Menschen, den sie geheiratet haben, alt werden. Das 84% unserer Bevölkerung. Und ich bin sogar überzeugt, dass diese 15%, die nicht mehr an diese ewige Liebe glauben, ein Großteil davon enttäuscht ist. Das heißt ja nicht, dass sie das nicht wollten, sondern sie sind enttäuscht. Sie glauben nicht mehr dran, weil sie vielleicht die Statistiken gut gelesen haben, weil sie vielleicht da und dort einiges selber erlebt haben, viele Träume zerstört wurden. Die Sehnsucht finden wir nach so einer ungebrochenen Liebe sogar bei den großen Stars unserer Zeit. So zelebrierte Angelina Jolie. Jolie? Wie sagt man das richtig? Oh, ich lasse es jetzt, ihr könnt es für euch selber sagen. Auf jeden Fall, ihr wisst, wen ich meine, es ist ein Hollywood-Star. Sie zelebriert alte Werte. Am 5. Mai im Jahr 2001 bestärkte sie mit ihrem damaligen Mann Billy Bob an ihrem ersten Hochzeitstag ihre Liebes- und Treueversprechen in einer ganz besonderen Zeremonie. Sie erzählt: Wir haben uns gegenseitig notariell beglaubigen lassen, dass wir uns für immer und ewig lieben werden. Dann hat jeder dem anderen die Urkunde übergeben und wir haben uns beide die gleiche Tätowierung machen lassen. Da sehen wir diese tiefe Sehnsucht nach einer Beziehung, die hält. Und nun, den meisten ist es ja bekannt, dass Angelina eben, Jolie, seit einigen Jahren mit Brad Pitt zusammen ist. Und auch Diana Keaton, eine ältere US-Schauspielerin, erzählt offen, dass sie ihren Traum einer lebenslangen Beziehung begraben musste. Früher habe ich ernsthaft geglaubt, dass man jemanden findet, mit dem man den Rest seines Lebens zusammenbleibt. Das war ihre Sehnsucht. Da hat sie dran geglaubt, das wollte sie. Jetzt weiß ich, dass man mit verschiedenen Männern durchs Leben gehen muss. Das klingt resigniert. Gut, man kann natürlich sagen, natürlich, wenn zwei zusammenleben, braucht es immer zwei. Wenn einer ausschert, kann der andere auch nichts mehr machen. Aber ich bin überzeugt, dass wenn zwei heiraten, beide das wollen, beide diese Sehnsucht haben, beide zusammenbleiben möchten. Offensichtlich gibt es ein Problem zwischen dem, was wir leben möchten, und dem, was wir leben können. Das scheint eine große Spanne dazwischen zu liegen. Das, was wir gerne leben möchten, und das, was wir leben können. Und in der Bibel finden wir eine sehr bedenkenswerte Analyse dieses Problems. Paulus schreibt: Ich weiß ja, dass in mir, das heißt, in meiner eigenen Natur nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Paulus ordnet das Problem im Menschen selber, bei uns selbst. Wir wissen zwar, was richtig und gut ist, wir wissen genau, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und obwohl wir das wissen, tun wir interessanterweise genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Ist das nicht komisch? Ich finde das ein Riesenfrust. Wir wissen, was wir wollen, wir haben alle gute Absichten, alle gute Sehnsüchte, die wirklich gut sind, aber wir sind nicht in der Lage, das zu leben. Wir bringen es nicht fertig. Es ist scheinbar das unausweichliche Schicksal unseres Lebens. Wir zerstören das, was wir am liebsten möchten, obwohl wir das eigentlich gar nicht zerstören wollen. Matthias Gnädiger, kennen ihn wohl alle, diesen Schweizer Schauspieler, den ich sehr gerne sehe, der wurde in einem Interview gefragt, ob er das Bedürfnis habe, in einer intakten Familie zu leben, im Zusammenhang mit seinen Lebensumständen, ist es egal, das geht uns gar nichts an. Was ich aber interessant finde, ist seine unglaublich ehrliche Antwort. Er sagt: Ganz tief innen schon. Aber irgendetwas in mir drin macht das auch wieder kaputt. Wenn es mir zu gut geht, wenn mir ein Mensch viel Liebe entgegenbringt, fange ich an, das zu zerstören. Und wenn ich eigentlich glücklich sein könnte, fliehe ich. Ich weiß selber nicht, was das genau ist und warum es so ist. Da sehen wir diese Gespaltenheit. Und ich glaube, der Matthias Gnädiger ist nicht der Einzige auf dieser Welt, der in dieser Gespaltenheit lebt. Er ist vielleicht einer der wenigen, die ehrlich das ausdrücken, was in ihnen vorgeht. Diese Spannung von dem, was ich gerne möchte, von dem, was ich will, und irgendetwas in mir drin zerstört das ständig wieder, macht das kaputt. Und das ist genau das, was der Paulus schon vor bald 2000 Jahren beschrieben hat. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Dem können vermutlich viele von uns zustimmen, wenn sie so ehrlich sind wie Gnädiger. Plötzlich sind wir im Leben an einem Punkt, an den wir nie kommen wollten. Wir haben das uns anders vorgestellt. Wir hatten noch ganz andere Ideale, andere Pläne, andere Träume, andere Sehnsüchte. Aber sie wurden zerstört, oder wir haben sie selbst zerstört, wie auch immer. Und vielleicht geht es einigen so wie Paulus, mit diesem Aufschrei, den er sagt, ich unglückseliger Mensch, der in so einem Dilemma lebt. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien, von dem Zustand, dass das, was ich will leben, nicht leben kann, und das, was ich nicht will leben, das lebe ich? Müssen wir wirklich so leben? Müssen wir das akzeptieren, dass wir in dieser Lage sind, dass wir eigentlich das, was wir lieben, zerstören und das, was wir hassen, tun? Eines ist klar: Wenn wir etwas ändern wollen, muss das bei uns anfangen, nicht beim Partner. Muss ich in meinem Leben etwas ändern? Das ist ja das Einfachste, immer dem anderen sagen, er soll sich ändern. Oder? Dann kann ich immer warten, bis der andere sich ändert, dann habe ich immer eine Entschuldigung für mich. Da sind wir ja hochspezialisiert in diesem Fachbereich, von dem anderen die Veränderung zu erwarten. Nein, es muss bei mir etwas gehen, denn das Problem liegt offensichtlich in uns drin. Das ist nichts Neues. Schon Paulus sagt es deutlich: Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Eben das ist das, wo Gnädiger sagt: Irgendetwas in mir drin macht das kaputt, ich weiß nicht, was es ist. Wir sind irgendwie falsch verkabelt, sodass es immer wieder einen Kurzschluss gibt. Paulus spricht von dem Gesetz der Sünde, das in uns seine Kraft und seine Macht zur Entfaltung bringt. Ich stehe nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Da würde Paulus dem Matthias Gnädiger sagen, guck, Matthias, das ist der Punkt. Das, was du nicht weißt, woher das kommt, das bezeichne ich als das Gesetz der Sünde, das in uns eine zerstörerische Macht ausübt, ein zerstörerisches Gesetz ist. Aber wie kann ich das außer Kraft setzen? Ist das überhaupt möglich, dieses Gesetz außer Kraft zu setzen? Solange nämlich dieses Gesetz mein Leben bestimmt, gibt es keine Sicherheit in der Liebesbeziehung. Dieses Gesetz wird in irgendeiner Weise, nicht immer auf dieselbe Weise, aber in irgendeiner Weise das Glück zerstören und die Freude kaputt machen. Dieses Gesetz der Sünde ist der Grund, weshalb wir in unseren Beziehungen so oft scheitern. Dieses Gesetz der Sünde ist der Grund, warum wir weltweit so viele Kriege haben, so viel Streit, so viele Gerichtsfälle. Nun, die erfreuliche Tatsache ist, dass die Kraft dieses zerstörerischen Gesetzes tatsächlich gebrochen werden kann. Paulus fährt nämlich fort und schreibt: Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes? Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Es gibt also in der Verbindung mit Jesus eine Befreiung von diesem Gesetz. Jesus kann die zerstörerische Kraft in unserem Leben beseitigen. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, haben wir die Möglichkeit, das zu leben, was wir wirklich wollen. Selbstverständlich sind wir nach wie vor in der Lage, falsche Entscheidungen zu treffen. Mit Jesus verbunden zu sein, heißt nicht, eine Marionette zu werden. Dass dann, wie wenn man mit Jesus verbunden ist, so Fäden vom Himmel herunterkommen und dann einem so festmachen und dann zieht Jesus oben die Fäden und wir sind hier unten ein bisschen Hampelmänner. Das hat mit Christsein, Beziehung zu Jesus überhaupt nichts zu tun. Nein, wir können tatsächlich, auch wenn das Gesetz der Sünde zerstört ist, falsche Entscheidungen treffen. Leider, aber es ist so. Deshalb sind wir auch frei. Aber was wir auch können, und das ist ja das Hervorragende, wir können das leben, was wir eigentlich wollen. Durch Jesus geschieht in unserem Leben eine fundamentale Veränderung. Den Christen in Korinth schreibt das Paulus so: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, eben das, auch dieses Gesetz der Sünde. Etwas Neues hat begonnen. Es ist eine Veränderung geschehen. Und warum erkläre ich das? Ich erkläre das, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass wenn es eine Sicherheit für die Liebesbeziehung gibt, dann ist das nur in Verbindung mit Jesus möglich. Wer sich in der Kirche trauen lässt, bezeugt das ja in der Regel noch heute. Das Paar tritt vor den Altar, der Pfarrer fragt sie, willst du deine Frau lieben von ganzem Herzen und so weiter, bis dass der Tod euch scheidet. Manchmal sagt man das noch, manchmal nicht mehr. Aber die Antwort, die man gibt, die ist interessant, das ist eigentlich in meinen Augen die einzig richtige. Die meisten sagen dann ja, im Vertrauen auf Gott, oder ja, so wahr mir Gott helfe. Finde ich super. Da sagen wir es ja. Da sagen wir doch, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Meint ihr, dass wir den 30. Hochzeitstag feiern konnten? Das sei unser Werk als Ehepaar weit gefehlt. Wir sehen das als ein Geschenk, als eine Gnade. Das haben wir nicht verdient. Das wurde uns geschenkt. Wir hatten auch unsere Hochs und Tiefs. Wir hatten auch solche Phasen wie die beiden da. Und die werden sicher auch wieder mal kommen. Wenn wir dieses Versprechen aber nur als Floskel abgeben in der Kirche, weil es einfach schön klingt und schön ist, dann nützt das nichts. Es funktioniert nur dann, wenn beide durch den Glauben an Jesus Christus erneuert wurden. Wenn beide die Veränderung erfahren haben, die nur Gott ermöglichen kann. Und jetzt muss ich noch etwas erklären, damit man versteht, was in einem Leben geschieht, das von Gott verändert wird. Christ werden heißt nämlich nicht, dass wir ein neues Gesetz akzeptieren und uns mit aller Kraft daran festhalten. Das würden wir nie schaffen. Nie. Kein Mensch würde das schaffen, aus eigener Kraft sich zu verbessern. Christ werden bedeutet zuerst einmal, dass Gott selbst in unser Leben kommt. Das ist zuerst mal eine Bewegung dann von Gott zu mir hin. Dass Gott etwas in mir verändert. Das ist ja das, deshalb sprechen wir ja von der frohen Botschaft. Es wäre ja keine Botschaft, wenn Gott mit einem Gesetzbuch kommen würde und sagen würde, Jürg, guck mal, lies das mal durch. Und wenn du das alles einhalten kannst, dann kannst du wieder kommen, dann können wir miteinander sprechen und dann überlege ich mir, ob wir miteinander in Beziehung treten. Dann würde ich sagen, sorry, kannst das Buch behalten, ich werde es nicht schaffen. Nein, es geschieht etwas ganz anderes. Gott selbst kommt zu mir. Die Bibel spricht dann das, drückt das in folgenden Worten aus. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gott selbst kommt in unser Leben. Das ist vielleicht, das was ich eigentlich finde, ist ein bisschen komische Geschichte. Es ist nicht komisch. Es ist einfach so. Es ist so, dass das Reden vom Heiligen Geist auch in unseren Kirchen ist eigentlich wirklich ein ernsthaftes Sprechen von dem, was Gott lehrt. Dass er nämlich durch den Heiligen Geist in die Leben kommt, bei den Menschen, die mit ihm leben möchten. Und deshalb ist auch das Leben als Christ nicht einfach ein Krampf, sondern ist eben etwas, was erneuert worden ist. Durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist. Gott lebt in mir. Und er bezeugt mir seine Liebe, ich weiß mich von Gott geliebt, das gibt mir Geborgenheit. Gott stillt damit eine der tiefsten Sehnsüchte, die wir Menschen in uns tragen. Das ist angenommen sein und geliebt werden. Das sind die größten Sehnsüchte, wenn wir ehrlich sind. Selbst wenn wir alles haben, was die Welt bietet und niemand liebt mich und niemand nimmt mich an, ich kann euch garantieren, euch wird aller Reichtum egal werden. Denn die Sehnsucht, die in uns steckt, ist, geliebt zu werden und angenommen zu sein. Und kein Mensch kann mir dieses Maß an Liebe geben wie Gott, das mich so tief befriedigt. Und Jesus sagte sogar einmal, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das ist ein Bild für sprudelndes Leben. Da fließt Leben heraus. Wer mit Jesus zusammen ist, der hat das Leben. Das ist wie lebendiges Wasser, Ströme lebendiges Wasser. Als Christen ist mein Liebestank überfüllt. Der überläuft eigentlich. Das gibt da nicht eine Sauerei, sondern das überläuft ja von Liebe. Ich hoffe, ihr kommt dann was davon ab. Er ist übervoll, dieser Tank. Ich weiß mich von Gott geliebt. Ich erlebe bei ihm eine tiefe Geborgenheit. Und deshalb kann ich andere lieben. Nur deshalb. Ich kann nämlich nur weitergeben, was ich selber habe. Bin ich selber nicht geliebt, kann ich nicht lieben, es geht nicht. Ich werde immer versuchen, dass ich aus dem anderen die Liebe hole, die ich brauche. Solange ich mich nicht geliebt weiß, kann ich nicht lieben. Ich kann nur weitergeben, was ich habe. Im Vordergrund der Beziehung steht dann eben nicht das, was ich will, wenn mein Liebestank voll ist, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, wie das Hablützels versuchte mit ihrer Fünf-Punkte-Liste. Das ist ja ziemlich schief gelaufen. Und wir haben auch gesehen, dass die Beziehung von den Hablützels rapide in den Keller stürzte in dem Moment, wo sie hätten das besser nicht gemacht mit den Punkten. Dann wären sie wenigstens noch auf einigermaßen Plateau. Aber da sind sie komplett abgestürzt. Beziehungen wachsen dort, wo man sich gegenseitig verschenkt. Nicht dort, wo ich möglichst viel aus dem anderen herausholen will, wo ich den Nutzen abchecke. Was nützt denn mir der andere? Verschenken können wir uns, wenn wir selber von Gott beschenkt sind und unser Tank voll ist. Denn wo nichts ist, da kann nichts verschenkt werden. Konkret formuliert das die Bibel folgendermaßen: Wir lieben, weil er Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Deshalb haben wir überhaupt die Fähigkeit zu lieben. Es darf in einer Beziehung nicht um den schnellen Profit gehen, sondern darum, dass jede Seite gewinnt. Das wird deutlich in der Aufforderung an die Männer in der Bibel. Da heißt es, die Männer sind verpflichtet, ihre Frauen zu lieben, und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Nicht schlecht, hä? Also das müssen sich die Männer merken. Wenn ihr euch etwas Gutes tun wollt, dann müsst ihr eure Frauen lieben. Die Männer wissen, wie das, warum. Also, an einem anderen Ort heißt es in der Bibel, geben macht mehr Freude als nehmen. Und Frau Hablützel hat es verstanden, um was es eigentlich geht. Sie sagte ihrem Mann, nachdem die Nadia ihr diese tiefe Erkenntnis vermittelte, es geht nicht darum, wie viel man gemeinsam hat, es geht doch darum, ob man bereit ist, sich auf die Sachen einzulassen, die einem anderen wichtig sind. Das ist auch der Punkt. Sich zu verschenken. Sich um den anderen zu kümmern, weil ich mir nicht beweisen muss, meinen Wert muss ich nicht holen vom anderen, sondern Gott hat mir tiefen Wert gezeigt. Ganz praktisch nochmals ein Gedanke aus der Bibel. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Also das gilt für die Gemeinschaft untereinander, es gilt natürlich auch in besonderer Weise in einer Liebesbeziehung. Den anderen ins Zentrum stellen. Sich Gedanken machen, wie es dem anderen geht. Wie viele denken, wie arm das sie sind und überlegen, was der andere jetzt tun müsste, dass es mir besser geht. Und wenn das beide ernsthaft überlegen, kann ich euch garantieren, geht das immer weiter auseinander. Wenn beide sich hingegen Gedanken machen, wie kann ich den anderen besser lieben? Wie kann ich mich ihm verschenken? Dann werdet ihr merken, dass ihr immer mehr zusammenwächst und dass das eine Stabilität gibt. Sicherheit in der Liebesbeziehung erreicht man nicht durch eigene Anstrengung. Die Sehnsucht nach einer stabilen und sicheren Liebesbeziehung wird nur möglich, wenn wir unser Leben Christus anvertrauen. Durch diese Verbindung wird das Leben möglich, nach dem wir uns eigentlich sehnen. Die Voraussetzung dafür hat Gott selber geschaffen. Er hat sich nämlich uns verschenkt. Er ist vorangegangen. Johannes beschreibt das so im 1. Johannesbrief. Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Und daran werden wir ja in besonderer Weise am nächsten Wochenende denken, Karfreitag und Ostern. Vor allem Karfreitag, wo wir feiern, dass Gott seinen Sohn sogar gekreuzigt hat, hingerichtet hat aus Liebe zu uns. Nun, vielleicht fragen Sie sich, wie Sie eine Beziehung zu Jesus anfangen können. Wie Sie die verändernde Kraft Gottes in Ihrem Leben erfahren. Es ist ganz einfach. Es ist fast wie bei Facebook. Da meldet sich jemand bei mir und sagt, ich möchte dein Freund sein. Und dann bestätige ich meistens, okay, du kannst mein Freund sein. Es ist wie bei Facebook. So kommt man auch mit Jesus in Kontakt. Ich melde mich bei Jesus und sage, Jesus, ich möchte dein Freund sein. So einfach. Und es ist sogar noch einfacher als bei Facebook. Erstens mal weiß ich, Jesus hat das versprochen, wer so kommt, den wird er als Freund annehmen. Und noch wichtig ist, ich brauche kein Internet für das. Das heißt, bei jedem Stromausfall, wenn das Netz zusammenbricht, ich kann Jesus kontaktieren. Das ist voll wireless. Das ist das wirelesseste Netz, das es überhaupt gibt. Das funktioniert von jedem Ort der Welt und in jeder Lebenssituation, überall. Wir nennen das Gebet. In einem einfachen Gebet können Sie Jesus in Ihr Leben einladen. Jesus, ich möchte dein Freund werden. Ich habe verstanden, dass ich ohne dich nicht das Leben führen kann, das, nach dem ich mich eigentlich sehne. Sie können ihm ihre Schuld bekennen und vor allem sie dort auch ablegen. In der Bibel heißt es, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Jeder kann sein Freund werden, der ihn anklickt im Gebet. Das ist übrigens nicht nur gut für dieses Leben hier, sondern auch für das Leben nach dem Tod. Und darüber werden wir beim nächsten Sonntagsdate etwas mehr hören. Wenn Sie noch nicht mit Jesus befreundet sind, kann ich Ihnen nur empfehlen, das ist die beste Freundschaft, die es überhaupt gibt. Und wenn Sie ihn anrufen, sagen, Jesus, ich möchte dein Freund werden, wird er antworten. Und wenn Sie da noch Fragen haben, können Sie gerne mich fragen. Ich werde Ihnen das auch gerne noch mehr ausführen. Und so möchte ich mit uns noch beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir ja so einen einfachen Zugang zu dir haben. Und vor allem, dass du uns deine Liebe bewiesen hast. Unglaublich. Deine Liebe zu uns. Das ist der Grund, weshalb du dich verspotten, verachten, hinrichten ließest. Aus Liebe zu uns. Und du möchtest diese Beziehung mit uns haben, damit wir auch ein Leben führen, das auch unsere tiefsten Sehnsüchte stillt. Die Sehnsucht nach Liebe und angenommen sein. Die Sehnsucht nach Geborgenheit. Die Sehnsucht nach einer Zukunft, für die es sich lohnt zu leben. All das finden wir bei dir und all das hilft uns, auch in unseren Beziehungen hier untereinander, auch zu leben, so wie wir uns das eigentlich wünschen. Ja, danke, dass wir deinen Namen anrufen dürfen und dass du wartest darauf, unser Freund zu sein. Amen.